Herzlich willkommen, 7. Folge MusterbrecherInnen digital. Wir greifen für euch hier regelmäßig Themen im Kontext von Gesellschaft und Digitalisierung auf. Heute sprechen Gerald Zwarrad und ich, Marc Roos, mit Musterbrecherin Ann-Kathrin Riedel zum Thema digitale Kommunikation. Ein breites Feld, Desinformation, Filterbubble, Bürgerrechte im Digitalen, Meinungsfreiheit, Cybersicherheit und Ethik, Vertrauen im digitalen Zeitalter, um mal so ein paar Aspekte zu nennen. Ann-Kathrin, du machst einiges. Wir greifen einfach mal drei Themen heraus. Du bist Themenmanagerin für Digitalisierung und Innovation im Fachbereich Internationales bei der Friedrich-Naumann-Stiftung. Du bist Vorsitzende vom unabhängigen Verein LOAD e.V., Verein für liberale Politik. Und du kandidierst im Wahljahr 2021 für den Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen hier in unserer Runde.
Freut mich, bei euch zu sein.
Wer dich im Netz sucht, findet dich an einigen Stellen, unter anderem unter ankathrinriedel.de oder auf Twitter unter dem Twitter-Handle ankathrin87. Also wer da nochmal folgen mag, hat jetzt die Möglichkeit. So, Gerald, bevor wir einsteigen, kommen wir zu den Wörtern.
Ja, grüßt. Wir starten mal ein bisschen anders, und zwar haben wir bei Twitter mal gefragt, was für Begriffe denn die Leute so mit dir, Ann-Kathrin, in Verbindung bringen, und so eine Reflexionsebene, was die anderen so zu einem sehen und denken, ist ja auch mal ganz schön. Und da sind einige hervorgekommen. Ich nenne sie einmal. Es ist Orchideenstudienfach, Höchsteuerland, Riesling, Antarktis, Hackhähnchen, Haselnussschlaps und Leverwurst. Es ist relativ wenig Fachliches dabei. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir daraus machen. Die Aufgabe ist nämlich, dass wir dazu eine kleine kollektive Geschichte erzählen, liebe Ann-Kathrin. Und damit es ein wenig einfacher für dich ist, musst du zwar mitmachen, aber du bist am Ende dran. Marc, habe ich Begriffe zugeteilt und ich starte. Mhm. Ann-Kathrin, deine Begriffe sind Höchsteuerland und Orchideenstudienfach. Ich beginne. Juri goss sich den letzten Haselnussschnaps in den Rachen, atmete langsam aus und sprang. Der Aufprall klang fürchterlich, und das, was da lag, sah mehr aus wie Hackhähnchen als wie er selbst, registrierte er beiläufig, als er sein durchsichtiges Ich durch den Boden diffundierend folgte in die ihm wohlbekannte virtuelle Welt, die er so liebte und die ihm zum Verhängnis geworden war. Leverwurst stand seit dem Regierungswechsel auf dem Index und brachte Juri mit seinem Leverwurst-Block auf den Index, und die Vorratsdatenspeicherung, das NetzDG, taten ihr Übriges, sodass das LKA, diese elende Frau Kirsten, sein Leben zur Hölle machte. Juri schreckte hoch, sah sich um und fand sich auf seiner Couch wieder, zitternd vor Wut und Schweiß gebadet. Konnte das wirklich alles wahr sein?
Ich schließe dann mal an mit den Worten Riesling und Antarktis. Den Schreck noch in den Knochen sitzend, griff er zielstrebig zum guten Riesling, der neben seinem Laptop stand. Flüchtig hufte sein Blick, wie einstudiert, über seinen Twitter-Stream und blieb dort hängen. Zu viel in den letzten Minuten seines Kurzschlafs passiert. In der digitalen Welt darf man halt nie seine Kommunikationsblase aus den Augen verlieren. Doch der erste Schluck Wein veränderte alles. Er schmeckte zum Kotzen, als seien die Trauben in der Arktis gereift. So, jetzt übergeben wir.
Jetzt muss ich die Geschichte aus dem Stegreif heraus weitererzählen. Okay, ich mache es ganz kurz. Völlig frustriert packte Juri seinen Koffer und wanderte in das nächste Höchsteuerland aus, um dort ein Orchideenfach zu studieren und glücklich zu werden.
Ja. Wundervoll. Guck mal, unsere Premiere hier ist geglückt.
Und ein Happy End, Sonnenaufgang, Lucky Luke. Super.
Aber ich finde es super. Ich habe vorhin zu Gerald gesagt, ich habe ja 5 Minuten vorher haben wir sozusagen die Begriffe gekriegt, habe gedacht, aus dem Stand jetzt ist das schon steil, aber guck mal, hat ja funktioniert.
Nur Antarktis weiß ich echt nicht, wie da jemand drauf gekommen ist. Also ich habe es ja auch mitbekommen, aber ich glaube wegen eines komischen Memes in meiner Instagram-Story, das unlogisch war, aber witzig.
Ach so, ja gut. Ich fand es auch extrem schwer, das in die Geschichte einzubauen, unabhängig mal davon. hätte ich mir da auch andere Wörter gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sag mal, Leverwurst und Haselnusschnaps sind jetzt auch nicht besser. Ne?
Die Worte sind großartig, es passt alles zu mir. Aber interessant, nur Essen und Alkohol.
Genau, das wollte ich jetzt nicht selber sagen, aber ja, die fachliche Tiefe war da sehr beeindruckend. Aber ja. Deswegen starten wir jetzt dann gleich durch, oder Marc?
Ja, wir fangen einfach an und wollen ja heute so ein bisschen das Feld der digitalen Kommunikation aufmachen und fangen so ein bisschen mal zu plaudern an mit dem Blick Desinformation und vielleicht mit der Frage auch an dich. Ist eigentlich oder sind Social Media eigentlich eine Gefahr für unsere Demokratie, weil sich vieles nur noch A in Blasen darstellt und B, wir ja deutlich anonymer auch unterwegs sind als in der physischen Welt.
Also gleich mal vorweg, ich glaube nicht, dass Anonymität ein Problem ist. Ich glaube, Anonymität ist wahnsinnig wichtig auch für eine Demokratie, ist ja auch im ganz analogen Leben. Und ich glaube auch nicht an Filterbubbles, also in dem Sinne, wie sie propagiert werden, dass wir nur im Netz Filterbubbles hätten und da nicht rauskommen. Wir leben ja auch so in der Filterbubble. Und ich glaube, wir leben im Analogen sogar noch stärker in Filterbubbles als im Digitalen. Ich glaube, das Digitale hilft eher, Filterbubbles zu durchbrechen. Aber was tut jetzt Social Media für die Demokratie? Ganz spannend. Ich war heute Morgen sehr spontan bei Reporter ohne Grenzen hier in Berlin auf einer Demo und habe dort gesprochen, weil in Vietnam, aber nicht nur in Vietnam, wahnsinnig viel zensiert wird. Also da sind Facebook und YouTube gerade groß dabei, auf die Regierung zu hören, ein autoritäres Regime und dort Inhalte zu sperren von kritischen JournalistInnen. Und ich habe am Anfang, ich habe da erzählt, Stichwort Orchideenfach, ich bin Islamwissenschaftlerin und habe 2009 angefangen zu studieren und da dann auch 2011 ganz viel den arabischen Frühling mitbekommen, wo wir alle noch dachten und eben auch die Plattform sich damit gerühmt haben. Wir sind es, die Menschen eine Stimme geben, die Menschen zusammenbringen kann, ne? Revolution von unten, aber mit den ganzen neuen digitalen Medien und autoritäre Herrscherregime gestürzt werden können. Auch ich dachte das damals, ich glaube, das dachten viele, das ist jetzt irgendwie tolle Möglichkeit. Aber das zerbröckelte und das zerbröckelt bei mir seit 5 Jahren mindestens und wirklich eigentlich von Monat zu Monat stärker, weil diese ganzen Plattformen einfach, die wissen gar nicht mehr selber, was dort passiert. Das ist höchst problematisch und man muss auch ganz ehrlich sagen, auch der Gesetzgeber ist da sehr hinterher, wenn es darum geht, die ordentlich zu regulieren. Ich sage es auch explizit als Liberale, da muss man ran und regulieren, weil es gibt halt kein Laissez-faire. Wir brauchen Regeln für unser Zusammenleben. Und ich glaube, hier in Deutschland haben wir auch schon echt viele Probleme damit, obgleich es aber auch trotzdem weiterhin das Internet Menschen ermöglicht, zusammenzukommen, partizipativer zu sein, Regierungen stärker zu kontrollieren. Das darf man ja auch nicht vergessen, was da alles möglich ist, Transparenz zu schaffen. Aber es bringt auch eben viele Probleme mit. Und wir sehen das vor allem, wenn wir unseren Blick mal in die Welt weiten und gerade in den globalen Süden schauen, nicht immer nur in unseren Westen. Trump war jetzt hier so ein Fall, wo wir plötzlich alle gemerkt haben, huch, was kann denn da passieren, wenn sich so Leute zusammenrotten? Das ist schon recht gefährlich, aber ich glaube, man muss da mit umgehen. Es ist per se nicht schädlich. Ich glaube immer noch, dass das Internet als solches eher sehr viel positive Vorteile hat für Demokratien und das Zusammenleben.
Ich greife mal gerade auf, weil du sagst, kann so eine Bubble tatsächlich auch oder wäre nicht so schädlich oder haben wir logischerweise in der physischen Welt genauso. Das stimmt, wobei man sagen muss, dass der Durchdringungsgrad beziehungsweise anders die Breite, die ich erreiche, sozusagen der Wirkungskreis, wenn man so will, der deutlich höher ist, mit dem ich erreiche in der digitalen Welt. Ne? Das muss man schon, das ist ein Unterschied. Natürlich habe ich auch im Privaten meine Bubble, ne? Ob ich im Schützenverein bin, ob ich im politischen Verein bin, etc. Auch da bewege ich mich in der Bubble. Ne? Und aber du sagtest gerade, das Digitale kann schon auch helfen, diese Bubble zu durchbrechen. Und da stelle ich mir die Frage, ist das wirklich so oder tendiert man nicht dann auch meistens auch im Digitalen dahin, wo man sich im Physischen aufhält? Also sucht man sich nicht die gleichen Personengruppen eigentlich aus?
Das tut man und das ist auch ganz natürlich. Ich meine, ja, welcher Mensch, ne, umgibt sich gern mit Leuten, auf die er überhaupt keinen Bock hat. Also ich würde mich auch nicht irgendwie mit Rechtsextremisten gern hinsetzen und mit denen irgendwie den ganzen Tag reden. Also es ist ein total natürliches, so ein menschliches Verhalten. Und ich glaube, die Unterscheidung, die du aufgemacht hast, ist ja die Reichweite. Ne? Also ja, wir haben Filterbubbles überall, die sind manchmal, ich glaube, im Analogen kleiner als im Digitalen. Und dann ist halt die Frage, wie viele Menschen erreiche ich denn das als so zweiten Faktor. Und ich glaube, eben auch mit dem Durchbrechen, ich kann ja mal diese ganzen Stichworte, die über mich genannt wurden, versuchen aufzugreifen und einzubauen, diese Geschichte über mich, ne? Digitale Kommunikation, wenn wir drüber reden. Und bei mir freuen sich immer irgendwie total viele über meine Memes auf Instagram. Also ich finde die selber auch und teile sie in meiner Story und verbreite sie dadurch. So einfach 30-something desperate millennial Frauen, Memes, so. Und viele fühlen sich da irgendwie angesprochen und freuen sich und lachen drüber. Und zwischendrin packe ich dann mal meine ganzen netzpolitischen Themen dann da rein, die mir halt ja auch wahnsinnig wichtig sind. Und ich merke, ich erreiche so plötzlich auch ganz andere Leute, die mir halt dann irgendwie folgen, weil sie so diesen Content irgendwie witzig finden und plötzlich kommen dann da andere Inhalte rein, ja. Und so durchbreche ich eben auch diese typische netzpolitische Filterbubble, weil ich merke es jetzt auch gerade im Wahlkampf, Bürgerrechte, Menschenrechte, Digitalisierung abseits von ich will schnelles Internet haben, wir sehen es ja auch bei den Triellen, es interessiert die Menschen nicht wirklich auf der Straße, ja. Also brauche ich immer irgendwelche Anknüpfungspunkte, wie kann ich denen denn erklären, warum Verschlüsselung für die beispielsweise wichtig ist, ja, da braucht es immer irgendwie ganz praxisnahe Beispiele und gerade so irgendwie manchmal einfach mit witzig sein, mit kommunikativ sein, finde ich manchmal ein ganz gutes Einfallstor quasi, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und das dem einen auch mal zuhören. Und deswegen glaube ich also, dass da gerade das Internet hilft, ja, neue Leute kennenzulernen oder eben auch mal in so andere Bubbles reinzustoßen. Anderes Beispiel wie das Stichwort Orchideenfach, weil ich eben Islamwissenschaften studiert habe und das, so, ne, das Interesse an dem ganzen Thema verfällt nicht, teile ich auch schon häufiger mal Artikel zum Thema oder wenn wieder Diskussionen kommen mit die Scharia, versuche immer wieder aufzuklären, es gibt nicht die eine Scharia, so geh mal in den Buchladen, versuch die Reklamausgabe zu kaufen, gibt es nicht, ja, also es ist, Scharia ist was ganz, ganz Breites und damit durchsteche ich auch schon eine Filterbubble, weil ganz viele Leute davon gar nichts wissen und dann komme ich daher und erkläre denen mal was und die werden unweigerlich mit meinen Inhalten konfrontiert. Und das ist natürlich nochmal schwieriger, das im Analogen zu machen. Ne? Wer setzt sich denn häufig, wenn er am Nachbartisch ein Gespräch mithört, darüber und sagt, hallo, ich glaube, ich muss ja mal eingreifen und ihm was sagen. Das ist natürlich auch, im Digitalen einfacher.
Aber es ist auch eine nette Vorstellung, wenn man sowas tun würde, ne? Sozusagen. Aber im Digitalen macht man es halt, weil man die Möglichkeit hat. Und im Digitalen sind natürlich auch dann die Zufallsbegegnungen, die man dann einfach hat, weil man einfach Themen sieht. Ne? Wenn du so twitterst oder wenn du einen Blog raus, viel höher. Ne? Was mich aber noch interessieren würde, ist auch das, was du vorhin genannt hast, Anonymität ist ja auch wichtig für die Demokratie sozusagen. Ja, würde ich unterstreichen, aber gerade im Netz oder in der Kommunikation ist es ja auch oft so ein Rückzugsort oder da wird die Anonymität einfach genutzt, um nicht unbedingt Gutes zu tun, sage ich einfach mal so. Und da ist ja die Frage, naja, Anonymität ist natürlich wichtig und ist auch gut, aber die Frage ist das in der Kommunikation gut oder sagt das nicht auch viel über unsere Kultur eigentlich aus, wenn wir die Anonymität brauchen, um wirklich unsere Meinung sagen zu können. Ne? Das ist quasi in der Demokratie genauso wie in jedem Unternehmen sozusagen. Das sehen wir da auch, dass ganz viel, wenn man Befragungen macht, anonym, gut draufgehauen wird sozusagen, mit Klarnamen eher weniger diskutiert wird, ne?
Würde ich gar nicht mal so unterstreichen. Also ich kenne irgendwie, immer von Studien gehört, die auch zeigen, dass so Hate Speech hauptsächlich von Accounts kommt mit Klarnamen. Ich weiß auch ich habe immer das Glück, ich werde jetzt sehr häufig gefragt, ob ich auch mit Hate Speech zu tun habe, nicht wirklich. Aber viele Frauen sagen, das machen dann auch meistens Männer, aber nicht nur, auch alles unter Klarnamen, es sind gar nicht irgendwie so Pseudonyme. Ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Twitter auch über politische Inhalte diskutiere, ist häufig angenehmer, mit Leuten mit Klarnamen zu diskutieren, weil ich da mehr das Gefühl habe, dass die es ernst meinen. Die anderen sind eher so ein bisschen es ist also nicht mal Trolling, ja, aber manchmal denke ich, du, da habe ich jetzt auch keine Lust, mich mit dir zu unterhalten, was jetzt aber nichts Negatives ist. Ist man das denn irgendwie sein Problem? Ich will dem nichts Böses, der mir nichts Böses. Das ist dann einfach so, da habe ich kein Interesse dran an der Diskussion, aber das ist jetzt, finde ich, erstmal. Habe ich auch bei manchen Leuten mit Klarnamen häufig nicht, dass ich da jetzt sage, kurz habe ich gerade irgendwie auch was anderes zu tun. Ich finde aber auch Also auch nochmal so ein Punkt, auch ich mache die Erfahrung, es ist jetzt nicht unbedingt Hate Speech, aber so Männer, die mir übergriffige Nachrichten schreiben, ja, es machen die alles unter Klarnamen mit Foto, schicken sogar noch ein Foto von sich mit, hier, guck mal, wie schön ich bin, du solltest mich unbedingt mal daten, wenn ich will, da hat schon, und sowas passiert halt wirklich, also es ist alles mit Klarnamen, ja. Und ich glaube, auch hier muss man mal eben schauen, was Anonymität einfach bedeutet. Und wir haben eben das Glück, in einer Demokratie zu leben. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und jetzt können wir hier auch noch also drüber sprechen, in was, was wir eigentlich sind, was uns ausmacht. Ich bin eine heterosexuelle weiße Frau. Ich habe da eigentlich nicht so viel Probleme, auch in Deutschland Dinge zu äußern, die problematisch sein könnten. Ja? Aber eben muss man nur in unser Nachbarland Polen gucken und sich vorstellen, ich wäre eine lesbische Frau. Da wäre es schon schwieriger, dann eventuell für meine Rechte, für Homosexuelle mich dort zu äußern im Netz. Oder auch als heterosexuelle Frau, eben als Ellie dann für LGBTQI-Rights. Ja, da wird es dann schon problematisch. Dass dann Leute gucken, was macht die denn da? Da ist eine Anonymität vielleicht einfach besser und sicherer. Und das ist, ja, das ist Polen, ja, EU-Partner, Nachbarland, wo es denn darum geht. Und dann eben nochmal den Blick weiten in andere Länder, wo Oppositionelle für Banalitäten, ja, gerade Afghanistan, Frauenrechte einfach kämpfen. Die brauchen diese Anonymität, weil die sie schützt. Und ich warne immer davor, halt zu sagen, ja, weil irgendwie das hier ja eigentlich ganz nett wäre, das Gegenüber zu kennen, also zu wissen, mit wem ich da eigentlich rede. Dass das hier zu fordern, Anonymität abzuschaffen, weil andere Länder kopieren das dann wieder, ja. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig für ganz viele andere Menschen in anderen Ländern, die nicht das Glück haben, in Deutschland zu leben. Und wenn wir zu unserem analogen Kneipenbeispiel wiederum gehen, ja, wenn ich jetzt eben am Nachbartisch höre, dass da Leute irgendeinen Quatsch erzählen, dann gehe ich ja auch nicht rüber und sage, schönen guten Tag, ich bin die Ann-Kathrin Riede, hier ist übrigens mein Ausweis, ich würde jetzt gerne etwas zu Ihrem Gespräch hier sagen. Da gehe ich auch einfach hin und werde wahrscheinlich im Eifer des Gefechts nicht mal meinen Namen nennen, vielleicht mache ich es irgendwann später. Aber das ist das genau. Ne? Ich mache es ja im Analogen auch nicht. Ich darf im Analogen auch an den Nachbartisch rübergehen, ohne mich vorher vorzustellen, geschweige denn zu verifizieren.
Ja, entschuldigt, ich war gerade ein bisschen beschäftigt. Mein Sohn musste auf Toilette, um das immer transparent zu machen. So ist das, wenn man allein ist. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt nichts wiederhole, was ich schon besprochen habe. Aber weil du es auch gerade häufiger gesagt hast, also man stellt jetzt auch besonders im Wahlkampf und auch davor fest, dass sich schon sehr viel Hass, insbesondere auf starke und junge Frauen, entlädt und das zwar auch massiv. Und mich würde schon interessieren, das ist auch verbunden mit der Frage, ich stelle gerade auch so fest, wir haben so eine Welle an Ethikbeiräten überall. Und das ist immer so irgendwie nach dem Motto, wenn das Vertrauen verloren ist, fängt man an, Ethikräte zu machen, ne, nachträglich. Und wie gelingt es uns jetzt also auch wieder, irgendwie diese ganzen hässlichen Fratzen, die wir sehen und die sich auch massiv gegen Frauen entladen, da irgendwie wieder einen Vertrauensraum zu schaffen. Ne? Weil es ist ja nicht eine Frage der Technologie, sondern hält uns den gesellschaftlichen Spiegel vor.
Ja, ich glaube auch zu dieser Anonymitätsfrage, ich glaube eben, wie ich ja gerade schon sagte, das Problem ist nicht Anonymität. Ich glaube, wir haben immer noch nicht gelernt, mit dem Internet umzugehen. Und ich finde das gar nicht so verwerflich. Also wir machen uns immer lustig über dieses Internet, das ist für uns alle neu, aber das ist es für uns. Ja, ich bin jetzt 34 Jahre alt, das irgendwie, ich erzähle es immer, ich habe auch noch mit Kassettenrekorder Lieder aus dem Radio aufgenommen. Ja, also in meinem Leben hat sich so viel gewandelt und rasant. Das ist eine Generation und Menschen müssen erstmal lernen, mit Technologie umzugehen. Und wir haben das halt ganz häufig, dass Menschen gar nicht bewusst ist. Und das merken wir auch, wenn ich das Gegenüber nicht sehe, dann bin ich vielleicht ein bisschen harscher auch manchmal im Ton. Ja? Also wenn man jemanden in Videocall irgendwie so sieht, dann würde man ihn wahrscheinlich eher weniger beleidigen. Man sieht auch noch eine Mimik und eine Gestik dazu, wie jemand etwas sagt. Ich merke ganz häufig, dass mein Humor, gerade von Leuten, die mich nicht kennen, die nehmen dann halt irgendwas zu ernst. Die verstehen meine Ironie auf Twitter nicht. Aber ich kann dann ja auch nicht mit Stimmlage irgendwas ändern. Ich kann nicht mit Blicken irgendwie was machen. Und das muss man halt einfach erstmal lernen. Deswegen, ich glaube, ist da einmal ein Faktor, ohne dass jetzt irgendwie diese harschen Ton legitimieren zu wollen. Aber ich glaube, das spielt ja auch noch mal mit rein, auch dass Leute sich einfach erlauben, harscher zu sein, weil sie eben gar keine Reaktion des Gegenübers haben und das gar nicht merken, dass sie sich vielleicht gerade total im Ton vergreifen. Das heißt, da ist, glaube ich, einfach, glaube ich, muss sich auch Gesellschaft einfach daran gewöhnen. Vielleicht werden wir das gar nicht mehr miterleben, ich weiß es nicht, aber das gehört auch dazu. Und dann ganz allgemein im Wahlkampf, ich frage mich auch die ganze Zeit, wie war das vor 4 Jahren? War das da auch so harsch? Sind wir jetzt einfach mehr im Internet geworden und gerade auf Twitter, dass es da so harsch wird? Liegt es daran, weil es gerade um so wahnsinnig viel geht? Ich weiß es nicht genau. Meistens kommen die Leute, die sich ja auch so kennen, auch ganz analog eigentlich wieder zusammen oder greifen manchmal auch zum Hörer oder zu Direktnachrichten und klären das. Ich glaube aber, das Problem, ja, das du gerade noch angesprochen hast, ist irgendwie ein viel grundsätzlicheres Problem, was zum Beispiel auch Hass gegen Frauen angeht. Ja, wir tun ja in unserer Gesellschaft immer so, als hätten wir überhaupt gar keine Probleme damit, ja. Also Frauen sind bei uns gleichberechtigt. Hallo, wir sind hier in Deutschland, so where's the problem, ja. Aber ich meine, hier wird jeden dritten Tag, jeden dritten Tag wird nicht eine Frau, wird auch von ihrem Partner umgebracht, oder? Also es ist ja extrem hoch, die Zahlen, ja. Und wie viel häusliche Gewalt wir haben, Frauen werden immer noch schlechter bezahlt. Das ist alles Standard in diesem Land. Und wir tun immer noch so, als wäre hier irgendwie alles cool, aber das ist es nicht. Und ich glaube, im Netz entlädt sich davon eben sehr, sehr viel. Und das sind grundsätzliche Probleme, die wir angehen müssen, über die wir sprechen müssen als Gesellschaft und eben uns da auch ehrlich machen im gesellschaftlichen Diskurs, der überall stattfindet, nicht nur im Digitalen, dass wir eben gar nicht so weit sind bei der Thematik, wie wir meinen. Und dann kommen noch die ganzen anderen Themen dazu, ne? Rassismus, Antisemitismus und so weiter und so fort, wo wir bei weitem nicht so gut sind, wie wir meinen als Gesellschaft.
Aber die spannende Frage ist ja, wie kommen wir dahin? Ne? Ich meine, wenn du sagst, oh, vielleicht erleben wir es gar nicht mehr, das ist natürlich schon eine Perspektive, die ist echt weit weg, sage ich einfach mal so. Und trotzdem ist ja die große Frage, wie kriegen wir es hin, dass wir auch Vertrauen im digitalen Zeitalter, auch in der digitalen Kommunikation, schützen, aber vielleicht, das heißt schützen, vielleicht müssen wir eher sagen, wir müssen erstmal aufbauen, ne? diesen Vertrauensraum wieder. Ja. Ne? Und, aber trotzdem ist ja die Frage, mit welchen Schritten kann man es tun? Ne?
Ich finde, es sind sehr gute Fragen und sehr große Fragen. Und ich hadere auch damit, auch mit dieser Vorstellung, Dinge nicht mehr erleben zu können. Ja. Ich habe da auch mit jemandem drüber gesprochen, Digitalisierung der Verwaltung. Ja, Generationenaufgabe, wahrscheinlich werden wir es gar nicht mehr erleben. Ich denke die ganze Zeit, wofür mache ich das doch?
Das ist eigentlich schade.
In 10 Jahren soll es fertig sein, bitte. So. Maximal, ja. Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst machen. Und ich finde das also dieses, mir hat ein sehr guter Freund und ein Mentor ein Buch geschenkt, wir bauten eine Kathedrale, ja. Also auch dieses Beispiel, so, ne? Man baut eine Kathedrale und man weiß ganz genau, selbst die Enkelkinder werden nicht erleben, wie sie fertig ist. Und ich glaube, ich finde es wahnsinnig schwer, das sich bewusst zu machen, aber ich glaube, das muss man sich bewusst machen, dass da eben ganz viel Entwicklung drin ist und wir mittendrin sind und dann auch nochmal alles so schnell passiert, was das, glaube ich, noch dramatischer einfach macht, die auch noch dieses Gefühl, das muss doch jetzt irgendwas passieren, weil es kommt ja schon das Nächste und wir haben das Letzte noch gar nicht verarbeitet, als Gesellschaft damit umzugehen. Und ich glaube, wir müssen da, mich nervt das immer so selber zu sagen, ja, Bildung, 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 aber ich glaube, da drin liegt ganz viel. Also wirklich, wie kann ich, und nicht nur Bildung in der Schule, sondern auch eben Vereine unterstützen. Und das muss halt auch finanziell unterstützt werden, das ist ein anderer Faktor. Ne? Wie kann der Staat eben zivilgesellschaftliche Akteure unterstützen, die sich damit beschäftigen, damit umzugehen, mit älteren Menschen beizubringen, gerade Seniorinnen und Senioren mit dem Netz umzugehen, mit jünger, also eigentlich ja jedes Alter. Ne? Und da braucht es einfach Institutionen, um sich damit zu beschäftigen, die Dinge zu hinterfragen. Und ich glaube, dieser Diskurs ist immer noch wahnsinnig elitär und da auch wieder dieses nochmal zurück zu den Triellen, über die wir uns ja alle so aufregen, gerade wir in unserer Bubble auf Twitter, da redet niemand über Digitalisierung, maximal irgendwie Infrastruktur. Ich finde, daran merkt man ja, es ist gar kein breites gesellschaftliches Thema, aber da muss es halt hinkommen und da müssen wir drüber reden, wie wollen wir das eigentlich machen, wie können wir das machen, wie gehen wir denn damit um, ja, um eben auch zu lernen, da sitzt immer noch ein Mensch gegenüber, auch wenn er da anonym auf Twitter oder Instagram unterwegs ist.
Genau, da wollte ich nochmal nachfragen, auch die breite gesellschaftliche Debatte, um jetzt auch konkreter zu werden und auch für eine neue Bundesregierung auch ein bisschen. Wir stellen ja auch schon fest, dass so sich viel dieser Debatten auch besonders, auch in den Triels haben wir gesehen, dass sich sehr viel mit der Vergangenheit immer nur beschäftigt. Da sind die meisten immer am stärksten. Und dann aber, wenn es um die Zukunft geht, dann stoppt es immer relativ schnell. Und wir sehen auch wenig positive Narrative auch bei den jungen Leuten. Ne? Die fordern, dann haben wir schon mal gehabt, wie bei Fridays for Future, eigentlich Realpolitik ein. Aber diese großen Visionen, wie wir sie früher kannten, die fehlten gerade. Ne? Und was werden für dich jetzt vielleicht Schritte für eine nachhaltige Digitalisierung oder was man halt angehen müsste mit den Lehren jetzt auch nach der Corona-Pandemie, was so die Schritte wären für eine neue Bundesregierung?
Also ich, leider auch nichts Visionäres, was ich habe. Beziehungsweise die Vision leitet sich so ein bisschen daraus ab. Ich versuche immer, auch wenn ich darüber rede, warum ich mich eigentlich für Bürgerrechte, Menschenrechte im Digitalen, in all dem, was ich tue, sei es jetzt im Job, Ehrenamt oder Kandidatur einsetze, das zieht sich ja bei mir durch die Bank, ist auch eben ein Nachhaltigkeitsthema. Ich versuche es immer genauso mit Fridays for Future zu vergleichen. Ja, die sagen richtigerweise, wir müssen heute was tun, um morgen noch hier auf dieser Erde gut leben zu können, ja, und nicht irgendwie in überschwemmten Gebieten und irgendwie alles brennt. Und ich glaube, genauso ist es beim Thema Digitalisierung. Wir müssen heute gute Grundlagen machen, gute Gesetze, gute Infrastruktur im weitesten Sinne, nicht nur irgendwie Kabel im Boden, sondern eben auch Datenbanken beispielsweise legen, die Bürger und Menschenrechte schützen, um in Zukunft noch in einer freien Gesellschaft leben zu können, um eben nicht Opfer von Überwachung zu sein, von Algorithmen, die irgendwie mir suggerieren, was ich eigentlich möchte, einen krassen Bias haben und einfach Gesellschaften noch mehr spalten und Ungleichheit verstärken und solche Sachen. Und das ist für mich halt...
Würdest du sagen, dass da Regelungen mehr Innovation schaffen in dem Bereich?
Ja, ich bin da nicht so 100% d'accord mit der, also ich bin ja so dazwischen, ne? Annalena Baerbock sagt, wir brauchen Verbote für Innovation, FDP sagt so, nee, Verbote, die machen alle Innovation kaputt. Ich glaube, da muss man halt einfach sauber dran gehen und das ist jetzt halt so Wahlkampf, ne, und Parolen, sowas kann ich als Headline machen. Ich finde es unglaublich wichtig, und das ist auch so ein Riesenpunkt, den ich im Wahlkampf habe oder warum ich sage, ich will unbedingt in den Bundestag kommen, ich will gute Gesetzgebung machen, ja. Und lasst uns doch einfach mal drüber nachdenken. Ich meine, ich finde es absolut katastrophal, es werden so viele Sachverständige in den Bundestag eingeladen, die dann mittlerweile ernsthaft in ihren Stellungnahmen ein bisschen... Also die schreiben, das ist Bullshit, was sie da wollen, ja, und ein bisschen netter, aber wirklich nur ein bisschen netter formuliert und die Bundesregierung hat trotzdem da irgendwie Quatsch gemacht, jetzt bei der Cybersicherheitsstrategie zum Beispiel, und das kann es doch nicht sein, ja, also wir müssen eben gucken, wie kann ich kluge Regulierung machen, was nicht heißt, alles sofort einschränken, aber ich muss eben schon gewisse Leitplanken vorgeben und da können sich ganz tolle Sachen draus entwickeln, gerade beim Thema Datenschutz, weil man sagt, oh, der verhindert Innovation. Nee, wir müssen ja vorgeben, was ist unsere Vision, was ist unser Ziel? Und nur wenn es darauf einzahlt, können ja auch Sachen innovativ sein. Ja, ansonsten ist einfach nur neu. Und wenn wir sagen, wir wollen ja eine Digitalisierung auf Basis unserer Werte haben, wo ich sage, naja, so Bürgerrechte, Menschenrechte, das ist doch eigentlich so unsere Werte, die wir einhalten sollen, dann muss ich doch auch datenschutzkonforme Produkte machen. Nur dann sind sie innovativ. Ja, sonst habe ich irgendwas Neues, aber bringt mich das weiter? Nö, so, dann ist es halt da, aber es zahlt ja auf nirgends, auf nichts ein. Und das ist so für mich, ja, für eine Vision ist es zu klein, aber das ist so ein bisschen Leitbild, das ich gar nicht so schlecht finde.
Mit Blick auf die Uhr, wir kommen jetzt gleich langsam zum Ende. Ich habe aber noch eine Frage, die natürlich, du bist ja auch im Netzpolitischen Verein sozusagen, du bist aber auch Beiratsmitglied im CoLab, also bei uns sozusagen. Und ist ja die spannende Frage bei allen Diskussionen auch, die wir jetzt geführt haben, auch um dieses Thema Kommunikation, was auf die nächste Regierung zukommt. Was sind denn für dich, was machen denn so zivilgesellschaftliche Organisationen auch wie das CoLab aus sozusagen? Oder anders gefragt, braucht es die wirklich für die Diskussion der Zukunft auch genau um solche Themen?
Die Zivilgesellschaft auf jeden Fall.
Ja, zivilgesellschaftliche, aber auch solche Organisationen wie das CoLab beispielsweise.
Ja,
ne?
Also. Auf jeden Fall brauchen, also ich glaube, davon kann es, ich würde nicht sagen, nicht genug geben, aber es braucht doch irgendwie mehr und vor allen Dingen eben auch, wie kann ich mehr Synergien schaffen, ja, wie kann ich, weil da einfach die Power fehlt und das liegt gar nicht an den Akteuren, die da mitmachen, sondern es liegt auch irgendwie dann an den Leuten, die Empfängerin sein sollen, beispielsweise eine Bundesregierung, die einfach auch viel, viel mehr diese Organisation einbinden soll, ja, oder dann eben Städte und Gemeinden eben gucken, okay, was gibt es da eigentlich schon für Stakeholder, wo kann ich da Expertise herholen und wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen konträr zu dem, was ich immer sage, ne? Nicht immer was Neues gründen, aber es braucht halt einfach stärkere Bündnisse aus der Zivilgesellschaft, die zusammenkommen, um da was zu bewegen, weil da wahnsinnig viel Expertise liegt, ja. Und gerade wenn wir so über Gemeinwohl und sowas sprechen, ne, wir haben irgendwie Unternehmensverbände, die ja wahnsinnig viel machen, die gar nicht, also es ist ja nicht schlecht per se, ne? Unternehmen haben auch Interessen, ja. Die haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, So, aber es braucht eben auch noch mal eine andere Perspektive drauf. Und da muss gerade Zivilgesellschaft in den verschiedensten Formen viel stärker gehört werden, sich auch viel stärker einbringen, wo jetzt gar nicht das CoLab meine oder auffordere, sondern viele andere Akteure, die beispielsweise Organisationen, die sich mit Rassismus beschäftigen, ja, wo ich sage, da muss zum Beispiel auch noch da der Blick kommen, was bedeutet eigentlich, dass, wenn ich überall Überwachungskameras mit Gesichtserkennung mache für Menschen, die unter Rassismus leiden, ja, und da nochmal irgendwie so das einbringen. Das sieht man auch in Stückchen mal mehr in so Stellungnahmen, dass da auch mal plötzlich ganz andere Stakeholder, nicht nur so Digitalvereine kommen, sondern die dann auch in den Blickwinkel nochmal aus ihrer spezifischen Perspektive oder so Organisationen wie die Caritas oder so da reinkommen und sagen, wir brauchen auch Geld und Förderung, um eben unser Angebot auch im Digitalen weiterzumachen. Ja, das hat man jetzt ja während der Pandemie sehr stark gesehen, dass die auch gemerkt haben, ich brauche jetzt irgendwie digitale Möglichkeiten, um mit meinen, um die Leute, die ich beispielsweise berate, in Kontakt zu kommen. Und wie kann ich das machen und wie kann ich das vor allen Dingen sicher machen? Und da braucht es einen viel, viel stärkeren Druck einer neuen Regierung gegenüber. Und ich hoffe wirklich, dass da stärkeres Interesse dabei ist, die mit einzubeziehen und die auch finanziell zu unterstützen, weil das meiste passiert halt im Ehrenamt, ja. Und da ist halt, da kann gar nicht die Man-Woman-Power dahinter sein, weil das schafft man auch irgendwann leider nicht mehr, ne? Könnt ihr wahrscheinlich auch ein Lied von singen, ich kann ein Lied von singen. Und das funktioniert so nicht. Und da braucht es einfach ein Backing, um auch Hauptämtler einstellen zu können, die beispielsweise Stellungnahmen mal schreiben.
Ann-Kathrin, danke dir. Zum Abschluss vielleicht noch zwei, drei kurze Sätze. Was würdest du unserem verzweifelten Juri vom Anfang, der ja darunter leidet, dass er mit der Vorratsdatenspeicherung allem durchs Raster gefallen ist, und weshalb sollte er dich wählen?
Er sollte mich wählen, damit er nicht auswandern muss ins Hochsteuerland. Und gar nicht wegen den Steuern, sondern weil halt, also so Bürgerrechte müssen hier dringend geschützt werden. Und das ist viel zu wenig von Interesse von den Leuten. Aber wir haben immer neue Überwachungsmaßnahmen und das geht einfach nicht. Wir müssen Polizei und Justiz befähigen, im Digitalen zu ermitteln. Aber es geht auch ganz großartig ohne Massenüberwachung von allen Leuten.
Ann-Kathrin, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben viel mitgenommen und vor allem, dass das Digitale hilft, auch unsere Filterblasen mehr und mehr zu verlassen. Und das sollten wir tun, vielleicht auch als kleinen Impuls sozusagen für diejenigen, die hinter diesem Podcast hören. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, und viel Erfolg bei der anstehenden Wahl.
Ich danke euch, es hat Spaß gemacht.